Herzlich willkommen zum Shift-Podcast. Heute darf ich mal wieder eine spannende Persönlichkeit, wie ich finde, hier begrüßen, wo zu Gast ist. Und eigentlich bin ich bei ihm zu Gast in seiner Villa. Aber also Gast im Gast. Und ich will kurz ihn so ein bisschen vorstellen, einleiten, weil es geht heute gar nicht um seine persönliche Lebensgeschichte. Da gibt es wahrscheinlich schon unzählige Videos und Podcast-Folgen darüber. Trotzdem eine kurze Vorstellung. Er hat angefangen, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich sitze ihm gegenüber. Er hat angefangen als Personal Trainer und Natural Bodybuilder. Hat da so seinen Namen gemacht. Und da habe ich ihn auch kennengelernt darüber. Vor 10 Jahren auf der FIBO haben wir uns das erste Mal gesehen, noch mit Glatze und schön gut aufgepumpt und so weiter. Und ich war so der ganz am Anfang meiner Personal-Trainer-Karriere und war so ein bisschen wie so ein kleiner Fanboy, so ein bisschen, hat mich mega gefreut. Und jetzt, 10 Jahre später, beide mit langen Haaren auf Koh Phangan und haben beide einen ähnlichen Weg eingeschlagen mit dem Thema Freiheit und so ein bisschen loslösen von diesem ganzen Zeug aus Europa und abmelden. Und darüber will ich auch heute mit ihm sprechen, weil heute macht er nämlich genau das mit Chainless Life, wo es auch ein Buch gibt, wo es eine Academy gibt und wo ein Team dahinter steht, wo sie gemeinsam diese Botschaft nach außen tragen, einfach so die Ketten zu sprengen, was auch immer das dann für die einzelne Person bedeutet. Da gibt es ja verschiedene Säulen. Und das feiere ich, das finde ich cool und ich lade ja nur Leute in meinen Podcast ein, wo man eine ähnliche Philosophie hat, wo es einfach Schnittstellen gibt und darüber wollen wir heute reden, dieses digitale Nomadentum, Auswandern in Kombination mit, wie sieht das die Gesellschaft, das wird oft kritisiert, dann gibt es oft Haters und dann aber auch das Thema Bindung und Freiheit, also wie sehr kann man das eigentlich noch in Harmonie bringen, wenn man auf Reisen ist, wenn man verschiedene Länder besucht, kann man überhaupt eine Partnerschaft führen, kann man überhaupt tiefe Freundschaften aufbauen oder ist alles oberflächlich und. Darum soll es alles gehen, deswegen erstmal herzlich willkommen, Misha, bei dir in der Villa in meinem Podcast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Okay, ich würde sagen, wir starten einfach straight rein. Vom Podcast-Ablauf her, damit auch die Zuhörer, Zuschauer wissen, wie so ein bisschen der Aufbau ist. Ich möchte immer so von Misha so seine persönliche Erfahrung dazu haben, seine persönlichen Gedanken, seine persönlichen Gefühle und dann auch so ein bisschen darüber, ja, in Anführungszeichen objektiv, es ist ja nie objektiv, darüber auch so ein bisschen philosophieren. Und an alle, die gerne mitphilosophieren, mit austauschen wollen, also schreibt auch gerne zu den einzelnen Punkten in die Kommentare einfach rein, wie ihr das seht, was eure Erfahrungen sind und lasst uns einfach so ein bisschen in Exchange gehen. Und erstmal würde ich gerne von dir wissen, Misha, wie, als du diesen Schritt gemacht hast, damit würde ich gerne beginnen, von Schweiz, Europa hin zu digitales Nomadentum, nenne ich es jetzt mal, also so der Reisende sein, so unterwegs sein. Was hat dich da dazu bewegt, das zu machen und wie hat es dich verändert? Mhm.
Also ich würde sagen, bewegt hat mich das schon immer, weil ich einfach schon sehr früh immer gemerkt habe, dass das Ausland einfach ungewiss ist, unbekannt ist und ich immer schon das Unbekannte so ein bisschen so gesucht habe. Und mein Vater, als ich noch ein Junge war, der ist immer auch aus Thailand zurückgekommen, hat plötzlich getaucht, ist aus den Malediven zurückgekommen, hat immer erzählt von seinen Reisen. Als er aus der Dominikanischen zurückgekommen ist, plötzlich mit geiler so Bachata-Musik, weißt du, hat mit seiner Frau getanzt, Bachata, und ich so, wow, krass, das kann passieren, wenn man irgendwo hinfliegt. Und einfach zu sehen, mein Vater so damals in seinen 30ern, wie er das gemacht hat, obwohl er einen ganz normalen Job gehabt hat, also er hat jetzt nicht irgendwie Weltreise gemacht, aber immer mal halt wieder 2-3 Wochen irgendwo hin. Ich glaube, das hat mich geprägt, würde ich jetzt mal sagen, so auf dieser Konditionierungsebene. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich auch sonst immer schon super interessiert war. Also ich wurde auch schon mit 17, 18 habe ich immer initiiert mit meinen Homies dann damals das erste Mal nach Lorette Mar, weißt du so, mit dem Bus. Und dann habe ich auch, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, wurde ich halt direkt ins Gold's Gym, weißt du, wollte dort trainieren, habe halt mein ganzes Cash, das ich gespart habe, dort auch investiert, um einfach dort 2-3 Monate im Jahr immer wieder zu trainieren, bis es dann auch zu YouTube-Videos gekommen ist dort und ich dann sogar mein Geld damit machen konnte. Das heißt, ich habe einfach immer gemerkt, yo, immer wenn ich irgendwo hingehe, komme ich halt mit Erfahrungsschätzen zurück, so mit Kulturschätzen komme ich zurück, mit neuen Freunden, weißt du, die dann eben auch jetzt immer noch in LA wohnen, die ich immer noch besuchen kann, so. Hm. Das heißt, für mich war einfach schon sehr früh klar, so hey, dieses Reisen, dieses man kann es auch als Ausbrechen bezeichnen, so, oder? Man bricht halt aus seinem eigenen Alltagstrott ja irgendwo auch aus. Das hat mich einfach schon immer fasziniert und ich habe da nie groß darüber nachgedacht oder irgendwie ein Ziel verfolgt oder irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt ein Nomade. Also das Wort gab es 2014, als ich angefangen habe, noch gar nicht. Und selbst als ich ausgewandert bin, so offiziell 2017, da habe ich da einfach auch meinem Instinkt gefolgt und gleichzeitig auch rational betrachtet, hey, ich war letztes Jahr 3 Monate in der Schweiz, ich habe für 12 Monate Steuern und Miete bezahlt. Ich so, das macht einfach keinen Sinn. So, also, es ist so, ja, und dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen und seither, ja, also ich habe mich auch nie wirklich so als digitaler Nomade jetzt irgendwie bezeichnet. Andere bezeichnen mich so, aber ich finde, ich lebe einfach genau das Leben, was ich geil finde. So, ja.
Ja, also digitaler Nomade ist auch, ist ein Kackbegriff eigentlich, aber irgendeinem Rahmen muss man das Ganze geben. Also ich sehe mich auch nicht als digitaler Nomade, sondern einfach als Reisender auf seinem Trip halt so, ne? Genau, du hast von Unbekanntem gesprochen, dass dich das Unbekannte reizt. Was ist für dich das Unbekannte? Also mit was tust du das assoziieren?
Also ich meine, vor 2 Jahren war zum Beispiel das Yoga, dass wir fast jeden Tag wahrscheinlich, ich mittlerweile nur noch 3-mal pro Woche. Ja. Also das war für mich vor 2 Jahren noch komplett unbekannt. Ich habe Yoga gekannt, so wie halt die Leute, die in Berlin zum Yoga gehen oder in der Schweiz, weißt du, so dieses, hey, ich gehe jetzt mal zum Yoga und dann mache ich halt so dieses Yoga, was dort. Aber so dieses richtige fucking Yoga, weißt du, so hardcore, ohne Klimaanlage, da so in einem Schala von einem Dude, der das irgendwie seit 50 Jahren gefühlt macht, nichts anderes macht und dann einfach so, das ist für mich halt so, das ist eine Experience. Ja. Oder? Und auch selbst, als ich das erste Mal in Costa Rica war und einfach Vögel gehört habe, Töne, die ich noch nie vorhin gehört habe, ich habe noch nie so einen Ton gehört, wie die Vögel, die dort, ich habe gedacht, das wäre so ein Glitch, wie in einem Pokémon-Spiel, irgendwie so ein Pokémon, das ich noch nicht gekannt habe. Oder Essen, weißt du, du gehst in irgendeinen Ort und isst etwas, was du noch nie geschmeckt, noch nie gefühlt hast, so auf der Zunge. Sachen, die dir einfach passieren, Menschen, Düfte, Sachen, die du siehst zum ersten Mal, alles, was eigentlich sozusagen für deine 5 Sinne neu ist und dann dadurch auch neue Gedanken und neue Ideen kreieren kann. Das ist für mich das Unbekannte, was so unglaublich attraktiv geworden ist und in meinen Augen auch das Leben, die Vielseitigkeit des Lebens erstens mal ganz klar nach vorne bringt, aber auch das Leben dann einfach auch viel farbiger und größer macht.
Würdest du sagen, dass so das, wenn Menschen, die sagen, ah, das brauche ich alles nicht, ich fühle mich in meiner Heimat wohl, ich bin da gerne, würdest du sagen, denen fehlt etwas, wenn sie dieses, weil ich fühle das 100%, ne? Also mir geht es ja genauso, würdest du sagen, denen fehlt etwas oder ist es im Prinzip egal, ist was eine persönliche Note so?
Ich sage immer, du weißt nicht, was du nicht weißt. Das heißt, du weißt auch manchmal gar nicht, was dir eigentlich fehlen könnte. Das ist halt, wenn du mal wirklich verstehst, dass wir immer nur in Kontrasten empfinden können, oder du weißt jetzt nicht so, hey, ist es jetzt warmes Wasser? Wenn du bisher immer in lauwarmem Wasser gebadet bist und noch gar nicht heißes Wasser gespürt hast, dann weißt du gar nicht, was heißes Wasser ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir alle komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben. Zumindest, wir haben alle ähnliche Bedürfnisse auf der, sage ich jetzt mal so, Basis, so eben so Nähe zu anderen Menschen, irgendwo gut sein, dominieren zu können in irgendeinem Bereich. Abwechslung, aber trotzdem auch genügend Sicherheit. Das sind so unsere Grundbedürfnisse. Aber dann haben wir trotzdem immer noch so ein bisschen, je nachdem, wie wir halt aufgewachsen sind und was unser Nervensystem von uns auch sozusagen will, haben wir halt individuelle Bedürfnisse. Und ich spüre halt bei mir ein sehr stark individuelles Bedürfnis nach Abwechslung und Freiheit. Und ich kenne aber auch Menschen, ich kenne zum Beispiel meine Ex-Freundin, die hat immer mehr auf diesem Lifestyle, den ich damals mit ihr gelebt habe, ist sie dann nicht mehr klargekommen. Die hat das Bedürfnis nach. Und auch allgemein würde ich sagen, Frauen, die so in ein gewisses Alter kommen, die haben dann irgendwann auch dieses Bedürfnis und auch Männer nach Wurzeln. Oder es ist so dieses Fest. Und wenn du halt nie diese Phase hattest in deinen 20ern, 30ern, vielleicht auch 40ern, dann kann es sein, dass dir irgendwann dann was fehlt, wenn es zu spät ist. Das glaube ich schon auch. Also ich glaube auch schon, ich glaube zum Beispiel nicht dran, dass man mit 60 noch geile Weltreisen machen kann, so wie mit 20, 30. Also wenn du das alles aufschiebst, dann hast du dann irgendwann einfach nicht mehr die gleiche Experience, wenn du sie überhaupt noch hast. Das ist ja auch immer so das Ding. Und deswegen würde ich sagen, so dieses Aufschieben, also wenn du merkst, es fehlt dir was, wenn du merkst, du willst eigentlich, aber du hast Angst oder eben das Ungewisse, was wird passieren, wie geht es, ist das kriminell dort? Wenn dich diese Sachen zurückhalten, dann folg auf jeden Fall deinem Verlangen. Ja. Aber wenn es dir nicht fehlt und du dich fragst, ja, sollte mir was fehlen, dann sage ich nein, dann bist du vielleicht einfach nur, also es gibt genügend Menschen, die sind total happy wahrscheinlich, weißt du, und das werden wir nie verstehen und sie werden uns nie verstehen und es ist auch gut so. Es ist einfach so.
Akzeptanz ist halt das Wichtigste.
Ja.
Es ist so, es gibt ja in der Schattenarbeit gibt es ja dieses, wenn ein Widerstand da ist, also wie du es auch gerade selbst gesagt hast, wenn so eine Angst da ist oder so ein, du stellst dir das vor und dann kommt irgendwas in dir hoch, so eine Emotion, dann ist es schon etwas, wo man sagen kann, oh, da wäre Wachstum da, das zu machen.
Ja. Wo spürst du das bei dir noch?
Du meinst, wo ich das in mir körperlich
fühle? Also gibt's noch, also was triggert dich so richtig offensichtlich, wo du immer wieder merkst, wenn ich das sehe, wenn ich das höre, wenn ich dieser Person oder dieser Situation, das ist immer wieder ein Trigger so in dir.
Bei mir jetzt persönlich?
Ja, also
sehr stark übergewichtige Menschen.
Ja, genau, bei mir auch.
Da kommt so ein Ekel in mir hoch, wo krass, immer wieder, oder? So ein Widerstand kommt, wo ich sage, boah, und ich konnte mich ja selbst nicht sehen die letzten Jahre. Ich habe jetzt ja auch, wir haben ja zusammen eine Yoga-Geschichte gemacht und ich habe jetzt auch 7 Kilo verloren, 11 Geil. Zentimeter Bauchumfang.
Gratuliere.
Dankeschön. Und es war so, ich konnte mich selbst nicht leiden in diesem Zustand. Das ist so unmännlich. Also für mich fühlt es sich so unmännlich an, unattraktiv. Ja. Und das merkt man ja auch, die Welt spiegelt dir das einfach. Ne? Und seit du, ich meine, du hast den Körper jetzt ja schon lang, du hast vielleicht nicht mehr diesen Unterschied, aber ich merke ganz drastisch diesen Unterschied zwischen vorher und nachher. Ne? Jetzt sagen die Leute, ah ja, krass, cool, ne? Und so. Ging ganz anders mit dir um.
Ja, und das ist halt auch das ist halt auch diese Selbstliebe-Falle, wo man aufpassen muss. Natürlich wäre es schön, wenn du es irgendwie schaffen würdest, dich auch mit 7 Kilo mehr irgendwo noch zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch einen Selbstrespekt. Und wenn du halt 10 Kilo zunimmst, dann respektierst du dich auf einer gewissen Ebene nicht mehr selbst. Und ich glaube, das verwechseln viele Leute, weil ich sehe es auch. Ich sehe es nicht mehr so getriggert, aber ich bin immer noch so, dass ich sage, es ist schwer, Menschen zu respektieren, die sich den ganzen Tag Scheiße reinfressen, sich nicht bewegen und dann wahrscheinlich noch irgendwie sonst noch rauchen oder was auch immer. Und dann, weißt du, ich so denke so, boah, Alter, das ist hart.
Ich habe da keinen Respekt davor. Ja, also, ich akzeptiere den Mensch als wertiges Wesen. Aber
das Verhalten ist schwer zu respektieren, oder?
Voll.
Ja.
Voll. Deswegen, und ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Viele stellen sich dann vor den Spiegel und affirmieren, ich bin gut, wie ich bin und Body Positivity. Aber realistisch zu sein, zu sagen, weißt du was, ich habe Scheiße gebaut die letzten Jahre, weil ich bin der Schöpfer meines Körpers und meines Geistes, meiner Gefühle. Und jetzt setze ich mich hin und ändere das.
Ja, wobei, was ich vielleicht zur Verteidigung trotzdem sagen muss, weil das ist natürlich schon auch wichtig, dass man das sieht. Es gibt ja auch wirklich genetische Unterschiede von Menschen, wie sie auf Essen reagieren. Also das Dopaminsystem fährt bei gewissen Leuten einfach viel krasser aus als bei anderen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vielleicht einen Mango Sticky Rice isst oder Schokolade, ist das geile Gefühl, das du dabei spürst, viel größer als vielleicht bei mir. Und dadurch fällt es dir viel schwerer, keine Schokolade oder weniger Schokolade zu essen oder nicht mehr zu essen, oder? Das heißt, ich habe vielleicht einen Leptinausstoß nach 2 Stückchen, der mir erlaubt zu sagen, so jetzt nicht mehr. Und eine andere Person hat vielleicht diesen Leptinausstoß nicht so krass oder eben hat ein höheres Dopamin. Also da gibt es Gene, die sozusagen für Übergewicht optimieren. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist, nicht trotzdem übergewichtig zu sein, aber es ist einfacher. Genauso wie es zum Beispiel auch Leute gibt, die einfacher alkoholabhängig werden können. Oder ich zum Beispiel mit meinem ADHS, ich auch mal sagen würde, so ist für mich nicht ganz so einfach, auf Kaffee zu verzichten, wie vielleicht für eine andere Person.
Ja, 100%. Ja. Also spielt ja auch Epigenetik eine große Rolle. Wie wächst man auf? Ich bin zum Beispiel voll mit Süßigkeiten und Schokolade und allem groß geworden.
Ja.
Aber mittlerweile ist es so eher Entscheidung treffen jeden Tag halt. Ne? Okay, zurück zum kleiner Ausschweif zum Thema Gesundheit. Wie könnte ich mit Misha hier sitzen und nicht über das Thema sprechen? Was mich noch interessiert ist, als du dann diesen Schritt gemacht hast und gesagt, ey, ich gehe jetzt auf Reisen, ich breche jetzt meine Zelte ab in der Schweiz. Du hast ja so 3, 4 Destinations, ne? Kopangan, Kapstadt, Schweiz und noch ein viertes,
glaube ich. Ja, Los Angeles bin ich auch sehr oft
Los Angeles
gewesen. Jetzt nicht mehr so oft, aber ich bin immer noch gerne in Amerika, auch Südamerika.
Ja. Wie gehst du oder hattest du das überhaupt mit diesem Thema Einsamkeit, Isolation um? Weil du lässt das vielleicht alles hinter dir. Erstmal sind ja, ganz am Anfang deine ganzen Freunde, Familie ist in der Schweiz, gehst alleine auf Reisen und was macht das? Also hat das was mit dir gemacht oder war das eher so, hatte ich gar nicht das Gefühl, ich habe schnell Freunde, Anknüpfpunkte gefunden? Mhm. Wie war das Thema für dich? Isolation, Einsamkeit?
Also ich glaube, das Wort Isolation kann ich gar nicht, habe ich gar keine Resonanz damit. Also das habe ich noch nie gefühlt. Nicht mal in der in der Quarantäne da in Buenos Aires, als Corona ausgebrochen ist, habe ich mich nicht wirklich isoliert gefühlt. Deswegen, da kann ich jetzt nicht wirklich dazu was sagen, aber ich bin halt auch grundsätzlich jetzt nicht jemand, der ständig Leute neben sich braucht. Also ich bin auch sehr gerne alleine. Und alleine und Einsamkeit ist ja nicht das Gleiche. Also es gibt Leute, die sind einsam und trotzdem die ganze Zeit unter Menschen. Oder wenn du dich halt nicht mal selbst kennst oder dich zeigen kannst, dann hast du vielleicht deine Familie um dich herum und fühlst dich trotzdem komplett isoliert, wie du es jetzt sagen würdest. Und andere Leute, die sind alleine, aber nicht einsam. Und ich würde mal sagen, ich hatte damals auch irgendwo Glück, weil als ich dann endlich jemanden gefunden habe, der Bock hatte, mit mir zu reisen, oder weil es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, so jemanden zu finden, der dann auch mitmacht. Weil ich finde es schon wichtig, dass man auch nicht nur solo travelt, sondern auch Menschen findet, mit denen man dann auch diese Zeit teilen kann. Das natürlich trotzdem. Also mein bester Homie Patrick, der hat ja mit mir die ersten Jahre gemacht und das war halt mega geil. Danach habe ich mit meiner Freundin auch viel gemacht. Ich bin immer noch allein unterwegs gewesen, aber ich habe dann schon auch für mich gemerkt, so hey, die geilsten Trips sind eigentlich schon die, wo man auch Menschen irgendwie trifft oder mit Menschen zusammen macht. Deswegen so wirklich so, ja, also wo ich auf jeden Fall sagen kann, das merke ich jetzt erst so richtig, so nach fast 10 Jahren, ich merke, so das Thema Familie wird jetzt wieder wichtiger für mich. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, dass ich irgendwie auch das Bedürfnis habe, mehr mit meiner Mutter zu kommunizieren. Also damals gab es zum Teil Wochen, wo ich mich nicht gemeldet habe und das war auch okay. So, es war auch für sie okay, sie hat mir nie Vorwürfe gemacht. Aber mittlerweile merke ich so, ich möchte regelmäßig mit ihr einchecken. Ich möchte auch 2x pro Monat mit ihr einen Call machen. Mit meinem Vater ist das nochmal ein bisschen anders. Mit dem habe ich fast nie Kontakt. Aber eben jetzt ist er zum Beispiel gerade hier auf Kopangan, 2 Wochen. Das heißt, es war schon immer so meine Priorität, meine Familie immer noch zu sehen. Wirklich tiefe Freundschaften in der Schweiz hatte ich nie. Ich hatte so 1-2 Homies, mit denen ich mich dann auch immer mal wieder getroffen habe, als ich in der Schweiz war. Aber ich hatte jetzt nicht so diese krasse Verwurzelung. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, den du und ich wahrscheinlich haben, verglichen zu Menschen, für die das nicht so einfach fällt. Oder ich höre immer wieder, ich habe auch mit so einem Girl über das gesprochen letzte Woche auf dem Tauchboot, die hat gesagt, sie würde jetzt Deutschland nicht verlassen wollen. Und ich so, ja, was ist denn der Nummer 1 Grund, was dir an Deutschland so gefällt? Und sie so, ah, es ist nicht Deutschland per se, aber es ist einfach meine Familie, meine Freunde. Oder? Und es ist halt, wenn dieser Wert Familie sehr hoch ist, und der auch gelebt wird in deiner Familie und da vielleicht auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da ist, der du gar nicht mehr gerecht werden willst, das ist natürlich eine Chain, die musst du dann für dich auch überprüfen, ob du das willst, aber es gibt viele Menschen, die sagen, hey, ich habe einfach meine ganzen Freunde hier, warum soll ich jetzt irgendwo hin? Und ich spüre es jetzt auch hier auf Kopangan, oder? Jetzt bin ich seit 3 Jahren jedes Jahr hier, 4-5 Monate im Jahr hier und ich spüre, es ist langsam so wie so eine Homebase geworden, so hey, ich habe hier Freunde, die sind immer am gleichen Ort, mit denen kann ich essen gehen, mit denen kann ich Party machen, mit denen kann ich einchecken. Also deswegen, das wird auch jedes Jahr immer wie schöner hier. Und deswegen verstehe ich schon, warum man das eben auch irgendwo will. Ich will einfach beides. So, das heißt, ich möchte mich nicht entscheiden. Das ist, glaube ich, auch so die Grundsatzphilosophie, nach der ich erlebe mit Chainless Life, ist so, die Wahl zu haben ist Freiheit. Und solange ich die Wahl habe, fühle ich mich halt frei. Und natürlich muss ich sie dann auch immer wieder mal treffen, weil wenn ich die Wahl habe, aber sie nicht treffe, dann irgendwo auch die Entscheidung, dann bin ich trotzdem gefangen in diesem Paradox, dass man halt möglichst viele Sachen machen kann. Und eben, ich hab ein super schönes Netzwerk von Freunden in LA, so in Amerika, so auf eher einer oberflächlichen Art und Weise verglichen zu meinen deutschen Freunden. So mit denen habe ich jetzt nicht so diese ultra krassen Deep Talks, weißt du, aber mit denen habe ich einfach viel mehr Spaß noch. Die sind einfach noch viel kaputter und lustiger und dann irgendwie mehr einfach auf einem anderen Film. Und die will ich halt auch immer sehen jedes Jahr. Deswegen gehe ich immer zum Burning Man mit denen so und einfach eine geile Zeit und merge zum Teil auch diese Communities. Das heißt, ich würde sagen, wenn man da einfach wirklich Bock drauf hat, dann wird sich das eh immer so ergeben, wie es sein soll. Und eben für die besten Freunde habe ich immer Zeit. Meine 3 besten Freunde, mit denen bin ich jetzt, ist gerade jeder eines hier, gerade auf Kopangan. Mit Patrick mache ich jetzt eine Alpenüberquerung im Sommer. Mit dem mache ich auch immer geil. 1-2 Mal im Jahr was, weißt du. Und eben einfach immer wieder geile Momente kreieren. Und das vielleicht noch abschließend löst für mich eben etwas aus, was viele sich vielleicht eben nicht vorstellen können. Aber das ist ja auch wieder Limitierung, weißt du. Das heißt, dadurch, dass meine Zeit mit meinem Vater limitiert ist, koste ich sie auch komplett aus. Dadurch, dass ich mit Patrick eine Woche Alpenüberquerung habe, hey, das wird eine intensive Zeit. Wir werden uns ultra krass wie jedes Mal spüren und geile Momente haben. Und ich finde es einfach schwer, sage ich ganz ehrlich, trotz Dankbarkeitsübungen und trotz der ganzen Sachen, die ich mache, um für jeden Moment dankbar zu sein. Aber ich finde es schwer, nach 4 Monaten zu sagen, hey, diese Aussicht begeistert mich immer noch genau gleich wie eine komplett neue Aussicht. Oder dass ich nach 4 Monaten immer noch geile, den gleichen Enthusiasmus spüre, das Gespräch zu führen mit einer Person wie mit einer anderen Person. Deswegen bin ich halt einfach da an einem Punkt, wo ich sage, ich lege mich nicht gerne fest, ich brauche keine ultra krassen Erwartungen an die Zukunft und spüre eigentlich auch, was ich brauche, sehr gut und vertraue dem. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, auch viel einfacher als den meisten, da nicht irgendwie auf irgendwelche Wertestandards zurückzugreifen, weil viele, die ich kenne, die diesen Weg auch so gehen wollen, die fühlen sich immer wieder so angegriffen, verurteilt oder auch so gejudged von irgendjemandem so. Aber in der Regel ist es immer die Stimme in ihrem eigenen Kopf. So, die haben da immer noch irgendwo so einen Split, so einen Teil, der ihnen nicht erlaubt, wirklich komplett sich selbst zu sein und immer noch so hinterfragen, ja, darf ich das auch? So, darf ich das oder ist das schlecht? Also diese Frage so moralisch, ist es gut, ist es schlecht? Aber eigentlich weißt du es ja selbst immer, was du gerade am wirklich willst, wenn du wirklich auf dich hören kannst, wenn du diesen Bezug zu dir selbst nicht verlierst.
Da waren jetzt einige Nuggets drin, die ich, auf das eine will ich noch später eingehen. Was ich aber direkt schon fragen will, du hast gesagt, dass du nach einer gewissen Zeit immer so ein bisschen dieses, das Neue so, ne, mit der Aussicht hast du gerade angesprochen. Ja. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die, und da würde mich deine Meinung interessieren, das hast du aber sicherlich auch schon für dich reflektiert, die so das aus dem Mangel heraus machen, also dieses, zum Beispiel bei Frauen, ne, so, ja, ich brauche immer wieder eine neue Frau, weil wenn ich mit der 3, 4, 5 Mal geschlafen habe, dann ja, ist es so, ja, habe ich jetzt schon 3, 4 Mal gesehen, jetzt will ich eine neue, ne? Oder kann man jetzt mit Aussicht machen, kann man mit Länder machen, kann man mit Orte machen. Mhm. Inwieweit hast du das für dich reflektiert, dass du sagst, okay, das ist wirklich einfach ein Wert, das ist nicht aus einem Mangel, das ist aus einer Fülle heraus, dieser Wechsel. Und inwieweit shiftet es dann vielleicht zu einem Mangel über? Also wo ist da die Grenze? Weißt du, was ich meine von der Frage?
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Also ich kann davon sprechen, weil ich auch schon diese Phasen hatte, wo ich sehr rastlos war, auch Weltreisen gemacht habe, 2-mal im Jahr, so, weißt du, so voll crazy, einfach möglichst viel sehen, möglichst viel zeigen können. Hm. Also bei mir war das eher so eine Motivation damals noch so 2017, 18, als ich so angefangen habe. Da war ich immer noch so in diesem Modus, ich muss es der Welt beweisen, wie geil mein Leben jetzt ist. Oder das hat, glaube ich, jeder. Jeder checkt da irgendwann seine 5-Sterne-Villa ein und muss jetzt, also ich habe, als ich das erste Mal in Thailand war, 2014, haben wir so eine Villa auf Koh Samui gekriegt, die ist wahrscheinlich ein Fünftel von der hier. Und ich war so fucking so proud, weißt du, dass ich jetzt hier bin und ich so, oh, schau mal, ich bin hier. Das heißt, da war schon noch auch viel so dieses, hey, wie kann ich das nochmal toppen, wie kann ich jetzt noch mehr reisen? Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich halt einfach, wie auch beim Essen, spüre, was ich brauche. Weißt du, es ist so, ich esse auch nicht jeden Tag nur die gleichen Sachen, sondern ich merke, mein Körper braucht verschiedene Mikronährstoffe, verschiedene Sachen und eben dieses Bedürfnis nach Abwechslung, das kommt bei mir immer aus der Fülle. Also auch wenn ich jetzt an Frauen denke, hast du jetzt das Beispiel gebracht, ich höre mit einer Frau nicht auf, wenn es richtig scheiße wird, sondern ich höre mir die auf, wenn es am geilsten ist und das heißt, dass ich sie auch immer wieder sehen möchte. Also ich mache auch nicht dieses, boah, ich brauche jetzt eine Frau und dann brauche ich wieder eine andere, sondern es ist eher so, hey, es gibt einfach so viele schöne Menschen, so viele geile Erlebnisse und es hat auch, du kannst nicht mit jeder Frau ins Yoga. So, es gibt gewisse Frauen, die sind ultrasportlich, die lieben es zu hiken, mit denen möchtest du Berge besteigen, in der Natur sein, also so Zelt aufbauen und ganz eine andere Experience haben. Mit anderem Girl bist du so fein, schickimicki in der Stadt essen gehen, so. Und natürlich, es gibt immer noch Fälle von Männern, die mir sagen, Misha, ich habe alles in einer Frau gefunden. Und ich glaube auch, dass das theoretisch funktionieren kann. Mm. So, also ich sehe es ja, aber es ist trotzdem so ein Idealbild zu glauben, dass man alles in einer Person finden muss. Also ich brauche diesen Anspruch gar nicht erst zu stellen, weil ich bin so komplex in meinem Wesen, und das spüre ich auch, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, es muss jetzt diese Person geben. Weil wenn es diese Person gibt, dann ist sie mindestens genauso komplex wie ich. Und dann habe ich auch wieder das Gefühl, ja, so, hey, dann, ja, da, warum muss ich mich jetzt da irgendwie festlegen? Und auch hier mit Thailand, oder? Ich habe gesagt, ich habe mich ja hier committed. Aber ich habe gesagt, mit Ben, als wir das Ding gebaut haben, 5 Jahre und dann schauen wir mal. Das heißt, auch diese Villa kann nächstes Jahr schon wieder weg sein. So, weißt du, es ist so, ich besitze nichts, weil ich nichts besitzen kann. Es wird mir eh alles wieder weggenommen. So, ich habe die Verantwortung über dieses Haus. Ich habe die Verantwortung, wenn ich mit Frauen in Kontakt komme, ganz klare Grenzen zu setzen und ganz klare Erwartungen zu managen. Das heißt, es eben ganz klar auch von mir als Mann in dem Moment gezeigt wird, schau mal, das ist mein mein Pensum oder meine Kapazität, kann man sagen. Oder auch eben, ich bin 2 Monate hier, lass uns die geilste Zeit haben in dieser Zeit. Ich brauche hier nicht auf Tinder 15 verschiedene Dates zu haben. Ich bin in der Regel immer an einem Ort und habe mindestens eine schöne Beziehung. Das finde ich geil.
Hammer.
Ja.
Ja, es war bei mir jetzt genauso. Ich hatte jetzt auch in der Zeit, wo ich in Thailand war, auch mit einer hier die, über die gewisse Zeit immer wieder, ne? Und auch nur mit der. Und das war okay. Und jetzt haben sich die Wege separiert. Mhm. Ist auch okay. Und jetzt geht's dann halt weiter, weil ich fliege ja morgen nach Deutschland, ne? Deswegen verstehe ich das voll und ganz. Aber da, ist es okay, wenn wir einen kurzen Abschweif in eine Partnerschaft machen, weil das gerade gut reinpasst?
Auf jeden Fall.
Ich kenne jetzt Roxy, glaube ich, ist der Name. Mhm. Roxy, ja, habe ich richtig in Erinnerung. Okay. Habt ihr eine feste Partnerschaft? Ist es offen? Ist es auch so temporär? Weil ich die letzten Auszüge, die ich von dir hatte, war, da hast du auch über die Trennung von deiner Ex-Freundin gesprochen, dass du jetzt mit der Roxy zusammen bist, dass dir das eine ganz andere Energie gibt und so weiter. Kannst du da so einen kurzen Ausschweif machen, wie die Konstellation ist? Weil das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Wie ist die Beziehung zu Familie, Freunde, aber auch Partnerin in diesem Lebensstil, den du führst?
Also jetzt mit dir ganz spezifisch ist es wahrscheinlich die freiste Beziehung, die wir, also die ich jedenfalls jemals führen durfte, weil nichts festgelegt ist und auch wirklich sehr wenig. Ich würde nicht sagen, keine Erwartungen, weil das ist sehr schwer, wenn man zusammen reist, weil dann ist die Erwartung zumindest so, hey, wir sind nächsten Monat schon zusammen dort, wenn wir das sagen, dass wir dort sind. Das ist eine Erwartung. Aber es war nie so, hey, oder wir machen immer diesen Joke darüber so, are we gonna make it? Das sagen ja immer so Pärchen zueinander, so, werden wir es schaffen? Und dann lachen wir immer so, what does it mean to make it? Also weißt du, was ist jetzt? Ja. Wann hast du es geschafft? So, wenn du zusammen alt bist, oder was ist es jetzt? Also wann hast du es geschafft? Und ich hatte 6 Jahre lang eine sehr intensive, tiefe Beziehung und es war mega schön, aber die war halt immer auch auf nicht hundertprozentigen, kongruenten Erwartungshaltungen aufbauen. Mhm. Und das hat ein Spannungsfeld gehabt und dieses Spannungsfeld, das spüre ich jetzt zum Beispiel aktuell überhaupt nicht. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn du halt genau weißt, was du willst und auch bereit bist, dir selbst auch die Frage zu stellen, so, hey, kann ich das überhaupt? Weil ich kenne viele Dudes, die gucken sich so meine Videos an und eben so hören sich so Podcasts an und denken dann so, ja, das ist geil, was der Misha da macht. Ich will auch offene Beziehung. Und dann landen die so ein Jahr später in meinem Mentoring und sind voll lost, weil die Frau dann sie irgendwie gedroppt hat oder sie dann einen anderen Dude, weißt du? Und ich denke dann so, hey, Leute, so, das, also der Grund, warum ich das jetzt mache mit 33 oder mit 32, ist so, weil ich habe halt schon mal diese Runde gedreht in der monogamen Konstellation und ich weiß jetzt, was ich will und ich sehe trotzdem auch beide Wege als realistisch. Also ich sehe mich, sobald ich Kinder habe, sobald Kinder ein Thema werden mit einer Frau, dann sehe ich jetzt auch nicht dieses Bedürfnis, also da sehe ich jetzt auch nicht so diesen krassen offene Beziehung, also das ist das Optimale. Aber wenn ich jetzt so jetzt gerade denke, mit der Roxy, das ist voll offen, das ist voll flexibel und das jetzt schon seit einem Jahr und es sind jetzt auch gerade wieder Sachen, die gerade passieren oder es ist so, sie schlägt eine neue Wege, also sie will jetzt gerade wieder in New York was machen, ich will jetzt zum Beispiel auch wieder in Südamerika sein, das heißt, wir merken so, hey, wir gucken gerade nicht mehr in die gleiche Richtung für dieses Jahr, für den Rest. Mal schauen. So. Und das ist eben das Ding. Es ist für viele Leute so schwer, sich das vorzustellen, so, ja, was heißt mal schauen? Weil jetzt haben wir uns ja daran gewöhnt. Und natürlich, und das ist eben der Grund, warum viele Leute vielleicht jetzt zucken und sagen so, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, natürlich, eine gewisse Tiefe erreichst du erst, wenn du Erwartungen zusammen kreierst und sagst so, hey, wir gehen jetzt zusammen durch dick und dünn. Aber dafür braucht es halt einfach auch ein gewisses Mindset und jetzt kommt ein gewisses Bedürfnis. Und wenn dieses Bedürfnis nicht da ist, warum, und das ist, glaube ich, dort, wo du vielleicht auch so Kritik spürst, oder im Allgemeinen, ich hab mich lange dafür verurteilt, dass ich dieses Bedürfnis aktuell nicht spüre, in einer monogamen Beziehung zu leben. Ich so, was ist falsch mit mir, dass ich nicht monogam leben will? Und mittlerweile checke ich so, hey, ich bin 33, ich bin jung, ich habe noch so viele Sachen, die ich machen will. Ich will noch alleine mein Leben, wenn du mal guckst, wie ich reise, wo soll da eine Beziehung überhaupt stattfinden, eine monogame? Also warum sollte ich mir das antun? So, das heißt, jeder Mensch muss für sich einfach so sich zuerst mal überlegen, so hey, was ist überhaupt naheliegend für meinen Lifestyle? So, wenn ich jetzt in einer Stadt wohne und da arbeite fix, dann ist es vielleicht auch viel, viel einfacher dann zu sagen, so hey, okay, jetzt will ich diese Routine.
Ja.
Aber wenn ich jetzt 3 Monate, also ich würde zum Beispiel nie eine Fernbeziehung führen wollen. So, das hätte ich gar keinen Bock. Ja.
Da könnte ich
meinen Ex-Partner. Also, würde ich nie machen.
Ja. Meine Ex-Partnerschaft war ja eine Fernbeziehung, ja. Und es war Katastrophe.
Ja, klar.
Und also kann ich Stories erzählen. Wie würdest du sagen, weil wir auch wieder, ich sehe ja sehr viele Parallelen, oder wir haben auch oft vom Zeitrahmen her oft so Parallelen, wo wir beide in ähnliche Situationen reinkommen oder in ähnliche Lebenssituationen sind. Also zumindest, wenn ich mir immer mal wieder einen Podcast anhöre, merke ich so, oh krass, stecke ich gerade auch drin oder bin ich auch. Und jetzt zum Beispiel mit der Thailänderin, mit der ich jetzt die letzten Monate auch sehr intensiv, also auch jeden Tag und so weiter unterwegs war, habe ich trotzdem gemerkt, okay, das ist aber trotzdem am Ende eine temporäre Geschichte, einfach aus den genannten Gründen, die du gerade gesagt hast, weil ich gehe dann zurück nach Deutschland, sie wird nicht mitkommen. Das, ne? Also einfach, man schaut in andere Richtungen. Inwieweit würdest du sagen, kannst du, wenn wir jetzt mal über Liebe sprechen, wirklich in die Tiefe eine Liebe zu einem Menschen aufbauen, wenn man schon eigentlich weiß, hey, es kann jeden Tag auch in eine andere Richtung gehen. Also bei mir war das so, dass ich habe schon Liebe für sie empfunden, aber ich wusste, ich konnte nicht so tief gehen, wie ich es eigentlich in der Lage dazu wäre. Falls du darüber sprechen magst.
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir vielleicht zuerst mal definieren müssen oder uns klar werden müssen, ist, dass das Wort Liebe sehr vielschichtig ist. Also viele Menschen und verstehen schon mal komplett was anderes unter Liebe. Und ich würde auch diese sehr kontroverse Behauptung jetzt mal aufstellen, dass Männer auch ganz anders lieben als Frauen. Und deswegen ist es unsere Verantwortung als Männer, das, was wir als Liebe bezeichnen, als unseren Rahmen auch vorzugeben. Das heißt, wenn eine Frau, wo du genau weißt, sie ist nicht the one, so, wenn es das überhaupt gibt. Ich persönlich glaube auch nicht an die eine Frau, die alles verändern wird. Ich glaube an den einen Moment, an dem du als Mann sagst, so, jetzt bin ich ready für die eine. Und ich mache sie zu meiner einen. Ich glaube aber nicht, dass irgendeine Frau irgendwann kommen wird und sagt, weil wenn irgendwann eine Frau kommt und du denkst, sie ist die eine, dann bist du wahrscheinlich, genau wie du vorhin gesagt hast, irgendwann im Need, jetzt eine zu haben, weil du gerade selbst noch irgendwo was nicht am Start hast. Aber wenn ich sage, so, hey, ich bin ready für eine Frau und jetzt will ich auch Kinder, jetzt will ich auch Familie, jetzt will ich sozusagen mein Frame kreieren, geil. Aber das, was du jetzt gerade erlebst, ist, du spürst, da ist eine Frau, zu der bist du hingezogen, also du, da ist eine Attraktion. Und das ist jetzt die Frage für sie, für die Frau, was erhofft sie sich dabei, oder? Weil für sie ist Liebe natürlich ein bisschen in der Regel opportunistisch, vor allem, ich sage es jetzt auch offen, wie es ist, Frauen, die in Thailand leben, die wollen natürlich auch, wenn es geht, irgendwo einen starken Provider als Mann. Deswegen sind sie natürlich sehr gewillt daran, dich in ihren Frame zu ziehen und zu sagen, so, hey, komm, werde Teil meines Lebens oder mach mich zum Teil deines Lebens. Und ich sage immer, ja, für mich ist es so, wenn ich ganz klar darüber bin, dass, und das ist halt einfach so, dass ich nicht exklusiv bin, und ich das 100% souverän auch so verkörpere, ich muss nicht mal mehr darüber sprechen. Sie weiß einfach, dass sie zum Beispiel nicht bei mir jetzt irgendwie da wohnen kann und die ganze Zeit irgendwie da ist, sondern ich habe auch andere Frauen am Start. Du kannst es ihr offen sagen, aber du kannst auch einfach es einfach zeigen, indem du einfach der bist, der du wirklich sein willst. Und je mehr du das ownst, und das ist ja das Kontroverse und das Paradox an der Geschichte, die meisten Frauen finden es attraktiv. So, sie wollen einen Mann, also im Sinne von, sie wollen jetzt nicht einen Mann, der die ganze Zeit mit anderen Frauen schläft, aber sie wollen zumindest mal einen, der es könnte. Und je mehr du ihr das halt auch irgendwo autosuggestiv zeigst, dass das so ist, desto mehr möchte sie auch Zeit mit dir verbringen. Und das ist dann das Schöne, weil dann ist sie wieder in deiner Realität und du sagst, ich habe am Mittwoch Zeit für dich, hast du Bock? Und sie sagt, finde ich geil. Und dann ist es auch geil. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwie sie auf der Pelle hast und das eigentlich gar nicht willst, weil sie versucht, eigentlich dich zu kriegen, so, oder? Dann dann ist es eigentlich auch unfair ihr gegenüber, weil du ihr damit fast noch diese Hoffnung machst. Also das ist dann auch wieder so, und das ist gar nicht so einfach. Also da musst du zuerst echt auch so diese ganzen Mami-Wunden so einmal durch, so dieses People-Pleasing gegenüber Frau musst du echt mal so aus dir rauskommen, so dass du das Gefühl hast, boah, du musst eine Frau irgendwie gut fühlen lassen oder du bist verantwortlich für ihre Emotionen. So, nein, wenn sie Bock auf Sex hat und du hast Bock auf Sex, dann haben beide Bock auf Sex. Du hast sie nie gezwungen, mit dir zu schlafen. Das ist das, was viele Frauen immer so tun, im Nachhinein so, ja, er wollte nur Sex mit mir. Nein, du hast es genauso geil gefunden. Ja. Also hör auf mit dem ganzen, so, weißt du, so ein Geheuchle so. Das finde ich, und gleichzeitig eben, um jetzt wieder zum Thema Liebe zu kommen, Liebe heißt, für mich persönlich heißt Liebe Wahrheit. Das ist für mich ist Liebe Wahrheit in Bewegung. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, schau mal, ich finde dich höchst attraktiv. Ich habe jetzt eine Frau hier kennengelernt, eine Russin, eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, direkt angesprochen. Ich so, hey, ich möchte dich kennenlernen. Das war, in dem Moment war das schon ein Akt der Liebe, weil ich habe genau das gesagt, was ich wirklich fühle. Und als sie mich gefragt hat, so, ja, was ist das für eine Frau hier bei dir auf Instagram? Ich gesagt, ja, mit dieser Frau verbringe ich gerne Zeit. So, ist sie deine Freundin? So, ja, wenn ich mit dir zusammen bin, ist sie meine Freundin. Ja. So, ist es, und es ist okay, gut. So, und wie fühlst du dich jetzt dabei? Und ich so, ich fühle mich perfekt, weil es gibt hier nichts zu verstecken.
Ja.
Und dann plötzlich merkt sie so, hey, ist ja völlig entspannt. Aber wenn du natürlich unangenehme Gefühle hast und das nicht aushältst, dieses, oh ja, jetzt muss ich, oder anfängst zu lügen und dann bist du nicht mehr in der Liebe, dann bist du irgendwo also dann schneidest du den Teil in dir ab und da kann nicht die Intimität entstehen. So, dann bist du gestresst, dann versuchst du Sachen und rechtfertigst dich auch in deinem Kopf. Und diese Rechtfertigungen, da entstehen dann auch zum Teil sehr unangenehme Situationen. Und Frauen, die intuitiv sind, die merken es sofort. Deswegen eben, ich verstehe das, es ist auch im Interesse der Frau natürlich, jetzt nicht irgendwie mit 100 verschiedenen Männern zu schlafen und einfach mit jedem Sex zu haben, den sie geil finden. Aber oder zumindest nicht, dass es nicht rauskommt, oder? Frauen wollen schon auch so, in meinem Erachten, schon so ein bisschen auch so spielen, als wäre es härter, als es ist manchmal. Aber ich habe zum Beispiel auch dieses Spiel für mich so nochmal überprüft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, eine Frau möchte wirklich in einer Beziehung sein. Also sie sagt mir, hey Misha, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie mit dir nur Sex haben. Und ich spüre, es ist wirklich echt. So. Und dann weiß ich so, okay, sie ist an dem Punkt, wo sie für sich ihren Wert höher kreiert als ihr Desire nach Sex. So, und an diesem Punkt sind Frauen manchmal, vor allem so Ende 20, Mitte 30 spätestens, sind sie an dem Punkt, wo sie sagen so, hey, ich muss jetzt mal einen Mann anziehen, der eben nicht nur Sex will. So, und dann musst du als Frau, oder müssen Frauen, so habe ich es auf jeden Fall immer wieder vernommen von Frauen, müssen die zuerst mal selbst ihre Werte für sich neu definieren. Aber in der Regel sind Frauen immer eben, also das ist das, was viele Dudes nicht checken, Frauen sind Sexual Beings, die wollen auch Sex. So, natürlich nicht so viel wie wir, die haben ja nicht 20 Mal mehr Testosteron, aber die wollen auch viel Sex. Und vor allem, wenn du dann als Mann mit einer Frau zusammen bist, wo du einfach merkst, da ist eine Anziehung da, so, da musst du ja auch gar nichts machen. Du musst ja nichts mal mehr machen. Das ist ja schon da. Das ist ja das Spannende bei Polarität. Das ist wie ein Magnet. Du kannst es nicht haben. Wenn du nach 2, 3 Dates keinen Sex hast, dann ist es in der Regel keine Frau, mit der du Sex haben solltest. Also eine Frau, die versucht, dich ständig irgendwie zu pushen. Irgendwann ist dann so, okay, also entweder du hast Bock oder du möchtest eine Beziehung. So.
Ja. Ich glaube halt, dass man da, also ich finde es spannend, aus deiner Perspektive ist ja so, ich meine, du bist gut gebaut, ne, du bist erfolgreich und so weiter. Das heißt, du hast ja auch eine gewisse Auswahl, ne? Also ich glaube nicht, dass
eine
du
andere, jetzt beim, eine andere Auswahl.
Eine andere Auswahl, aber auch generell, also Qualität und Quantität.
Würde ich nicht sagen. Das ist das, was viele immer denken, aber ich würde mich als sehr hypergam bezeichnen. Das heißt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, nur weil ich mit 100 Frauen jetzt hier Sex haben könnte, in meinem Umkreis von ein paar Kilometern, dass ich es auch mache.
Genau,
also meine Auswahl ist ja nur so groß, wie ich eben entsprechend auch sage, da habe ich Bock drauf.
Und das ich meine theoretisch. Viele. Also theoretisch, wenn du jetzt rausgehen würdest und es drauf anlegen würdest, würdest du wahrscheinlich deutlich mehr Erfolg haben, wie jetzt, sagen wir mal, der Durchschnittsmann mit einem Bierbauch aus Deutschland.
Was heißt Erfolg?
Naja, dass du ihre Nummer zum Beispiel kriegst oder
aber,
so. Oder?
Aber das ist ja die Frage. Also ich glaube zum Beispiel, dass du an einem Ecstatic Dance mehr Nummern kriegen könntest als ich, weil ich wahrscheinlich nur zu ein, zwei Frauen hingehen würde in der Regel. Also ich bin zum Beispiel jemand, für mich ist es sauschwer überhaupt. Ich habe in den letzten 3 Monaten hier eine Frau gesehen, oder nee, zwei. Ich habe mit einer Frau habe ich jetzt was gehabt, auf die bin ich zugegangen und mit ein, zwei anderen Girls habe ich getanzt, so, aber nichts gemacht. So. Einfach weil es, und das ist, also einfach, dass du siehst, wenn es Erfolg auf Quantität geht, dann würde ich sagen, ich bin sehr unerfolgreich. Ich bin nur auf Qualität für mich, und Qualität heißt für mich eben eine Kombination aus sexy, aus cute, aus smart, oder das ist für mich sehr schwer, sowas überhaupt zu finden.
Ja.
Und deswegen, ich bin überhaupt nicht so auf dieses, also das ist für mich nicht Erfolg. Für mich heißt Erfolg, ich habe eine unglaublich intensive, schöne Zeit mit einer Frau, die sich komplett auf mich einlassen will und kann. Und das ist für mich Erfolg.
Unterschreibe ich 100%. Ja. Ne? Also das, ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass du jetzt hausieren gehst, sondern ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, dass die meisten Männer auf der Welt nicht mal diese Option haben. Also weder die Qualität noch die Quantität.
Das stimmt.
Weil sie einfach nicht gut, nicht respektvoll mit sich selbst umgehen und dann auch keinen Respekt von den Frauen bekommen oder Aufmerksamkeit von den Frauen bekommen. Das heißt, ein Mann hat es in der, ich sag mal, der moderne Mann hat es in der Gesellschaft super, super schwierig, der Durchschnittsmann, rauszugehen und Nummern oder was weiß ich, an Sex zu kommen, während eine Frau es darum viel leichter hat. Eine Durchschnittsfrau könnte trotzdem 10 Durchschnittsmänner, 9 davon wahrscheinlich mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es, wenn es jetzt um die Sexfrage geht, eine Frau hat einen viel höheren oder viel leichteren Zugang zu Sex.
Aber auch ein größeres Risiko.
Größeres, ein Kind zu bekommen oder was?
Ja, nicht nur ein Kind zu kriegen, sondern auch die Gefahr. So, ja. Also weißt du, du gehst ja nicht mit jedem Mann nach Hause.
Also, genau, und das sollte auch, meiner Meinung nach sollte das auch eine Frau nicht tun. Sie sollte ja auch, und da sprechen wir wieder über die Werte, ihren Wert ja auch irgendwo kennen und halt auch schauen, okay, wenn ich diesen Mann, also für mich zumindest jetzt meine Wahrheit, dass wenn jetzt eine Frau mit einem hohen Bodycount kommt, also ich sag mir, er hat 100 Bodycount und ist so alt wie ich, also hat einen höheren Bodycount wie ich, ja, dann würde ich sagen, weiß ich nicht. Also
warum?
Weil eine Frau hat ja Zugang zu Sex jederzeit, jeden Tag, wann sie will. Du musst dann nur auf die Straße gehen und gucken. Ein Mann nicht unbedingt. Also wenn er es drauf anlegt und forst, sicherlich auch, aber schwieriger. Das heißt, eine Frau, die einen höheren Bodycount hat wie ich, heißt ja, dass sie es voll drauf angelegt hat. Und für mich aus meiner Wahrheit, ich sage jetzt nicht, dass allgemein die gültige Wahrheit ist, aus meiner Wahrheit, nicht ihren Wert kennt, weil ich meinen Wert höher einschätze wie ihren Wert in dem Moment. Und ich meine nicht den menschlichen Wert, ich meine jetzt aus der sexuellen Beziehungsebene der Wert.
Oder sie ist einfach nur ultra geil.
Genau, und dann muss ich die Frage stellen, will ich so eine Frau haben, die ultra geil ist und dazu geneigt ist, ihre Beine sofort aufzumachen, wenn ein geiler Typ um die Ecke kommt oder der mit dem Geld Wedel schwingt und sagt, hey, guck mal, nimm mich.
Ja.
So, ich zum Beispiel lege schon Wert auf eine gewisse Exklusivität. Mhm. Ich habe ja auch lange Zeit zum Beispiel gedacht, oh, ich will eine offene Partnerschaft. Deswegen fand ich so spannend, als du es vorhin angesprochen hast, dass denn die jungen Dudes so, oh, ich will das jetzt auch. Mhm. Aber das ist schon eine Hausnummer. Also das Disown und die Verantwortung und so, das ist, finde ich, nicht schwieriger, aber es ist eine komplett andere Art von Verantwortung, wie eine exklusive Partnerschaft zu führen. Und ich könnte jetzt nicht mit einer zusammen sein, die einen höheren Bodycount, also es haben ja auch wenige einen höheren Bodycount wie ich jetzt, aber weißt du, was ich meine?
Da werde ich mir nicht so sicher.
Ja, gut, dann lügen sie.
Also ich sag's mal so, ich glaube, dass so wie ich dich jetzt sprechen höre, so wie du jetzt die letzten 3 Minuten gesprochen hast, würde ich mal sagen, du vermittelst einer Frau autosuggestiv, automatisch, dass sie dir nie die Wahrheit über ihren Bodycount sagen wird. Ich wiederum kann sagen, dass ich immer wieder die Bodycounts von Frauen höre. Und zwar nicht mal, weil ich nachfrage, sondern einfach, weil wir so oft lachen und über alle möglichen Geschichten reden, dass ich irgendwann einfach weiß, okay, die hat auf jeden Fall einen hohen Bodycount. Und sie fühlt sich aber überhaupt nicht verurteilt. Weil ich selbst sehe für mich persönlich, also ich verstehe, was du meinst. Eben wie gesagt, Frauen haben halt größere Kosten, wenn es schief geht. Und eben, es gibt halt auch Dudes, die haben überhaupt keine Kalibrierung. Also ich habe da von Frauen schon so viele Stories gehört, von Männern, die einfach, ich will jetzt nicht sagen, sie wurden geraped, aber es hat sich wie Rape angefühlt, weil die einfach nicht checken, wie der weibliche Körper funktioniert. Und wenn du halt als Mann das nicht weißt, dann kannst du einer Frau halt auch sehr schnell Schaden zufügen.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es für dich, wenn du wirklich dieses Ziel hast, eine Frau zu finden, die exklusiv ist und auch trotzdem auch sexuell, aber offen ist, weil das ist ja das Ding. Oder wenn eine Frau richtig geil ist, dann ist sie in der Regel auch sexuell verfügbar und macht das auch wirklich aus sich heraus. Und die Frauen, die ihren Wert, sage ich jetzt mal, ganz künstlich hochhalten und ganz künstlich diese Exklusivität auch schon fast so ein bisschen versuchen, dir weiß zu machen, das sind dann meistens Frauen, die vielleicht auch irgendwo gar nicht mal so geil sind, wie du es dir vorstellst. Also deswegen wollte ich ja vorhin noch mal so sagen, so ich habe es hier nie das Gefühl gehabt, die paar Mal, wo ich das mit mir machen lassen habe, als ich noch jünger war, dass es das wert war zu warten. Also der Sex war nie wirklich gut bei Frauen, die dieses Spielchen mit mir gespielt haben. So dieses,
100%.
Also 100%, vielleicht auch nur Zufall, aber eine Frau, die einfach attracted ist zu dir, da muss der Körper gar nichts mehr machen. Das ist ja eben, und das ist in der Regel geil. Und ich verstehe, was du meinst mit Wert, weil grundsätzlich hätte sie die Möglichkeit, mit mehr Männern zu schlafen. Aber für mich, ich bin da wirklich tief reingegangen in diese Frage. Und für mich war es nur Ego am Schluss, das dabei rausgekommen ist bei dem Thema Bodycount. Also ein Teil meines Egos ist so, wow, krass, Mann. So, es ist so, wow, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich auch geil, weil dann weiß sie auf jeden Fall, was sie macht in der Regel.
Ja, für mich, ich betrachte das halt echt aus der Energieebene. Und ich selbst halt mich ja zum Beispiel, ich praktiziere NoFap. Also für die das nicht wissen, das heißt, ich masturbiere nicht, schaue mir keine Pornos an. Und auch wenn ich Sex mit einer Frau habe, dann ist das eine klare und bewusste Entscheidung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zum Ecstatic Dance gehe, eine Abcheck nach Hause nehme und sie durchrasiere.
Aber warst du schon immer so?
Nein.
Eben.
Definitiv nicht.
Und deswegen sage ich, wenn du jetzt eine Frau verurteilst, weil sie mal in ihrer Jugend einfach geil war, zwischen 14 und 20, und jetzt ist sie vielleicht auch Spiritual Tantrica, weißt du? Also das will ich nur unterstreichen. 100%, oder? Du kannst ja nicht verurteilen, für was war. Also deswegen, ich bin immer im Present Moment.
Nicht verurteilen, ich glaube eher nochmal eine gewisse andere Form der Achtsamkeit reinbringen. Also wenn man mal darüber, es hört sich jetzt vielleicht auch krass an, dass ich sage, hey, was ist dein Bodycount? Und dann sagt sie mir das und dann verurteile ich sie. So ist es gar nicht, sondern es ist eher so ein, mich interessiert dann noch mehr, okay, wie kam das dazu? Also ich will da noch mehr wissen einfach. Es ist für mich eher eine Neugierde. Und eine Neukalibrierung zu entscheiden, okay, möchte ich mit dieser Frau, ich kann ja mit der Buddy sein, Freundschaft, alles super. Also ich tue den Menschen nicht verurteilen, sondern einfach nur zu überlegen, okay, möchte ich mich energetisch auf der Body-Ebene, auf der sexuellen Ebene mit der Person austauschen, ja oder nein? Weil in dem Moment, wo du mit einer Person schläfst, tauschst du Energie aus, ne? Aus dem Tantra, ich weiß nicht, inwieweit du da bewandert bist, aber ich denke ja schon, hast du diesen Energiefluss und es bleibt ja auch in dir diese Energie und auch bei der Frau, das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, mit dieses Rapen, dieses Gefühl von Rapen, also ich bin da sehr achtsam, sehr bewusst und mir ist auch wichtig, dass sich die Frau in meiner Umgebung wohlfühlt, wenn wir auch Sex haben und so, weil ich einfach weiß, wie viel das kaputt machen kann oder was da einfach passieren kann als Konsequenz. Und deswegen bin ich da einfach sehr achtsam, das ist es eher, nicht dieses Verurteilende, ja. Jetzt sind wir voll in das Thema Frauen und Ding reingetroffen. Aber das ist doch geil. Das finde ich halt cool an dem Podcast. Ne? Man hat so ein Überthema und dann gleitet man so durch. Nochmal zu dem Thema Freiheit und Bindung. Was würdest du sagen, was hat dich da, vielleicht war das aber auch schon immer so, was hat dich da jetzt so verändert? Auch die Frage, wo fängt bei dir Freiheit an und wo hört bei dir Freiheit auf? Das würde mich noch interessieren.
Also ich mag den Grundsatz, dass meine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Ich mag das. Ich gehe da eigentlich auch mit, so in fast allen Fällen. Das heißt, natürlich, manchmal will ich jetzt hier meine Party machen, einmal im Jahr meine Hausparty. Und wenn dann jemand deswegen nicht schlafen kann, dann tut es mir halt leid, so weißt du, einmal im Jahr. Aber wenn jemand neben mir eine Zigarette anzündet, das habe ich schon oft gesagt, dafür wurde ich auch schon oft kritisiert. Aber wenn ich in einem Restaurant sitze draußen und jemand zieht eine Zigarette neben mir, dann sage ich denen immer so, hey, ich finde es ultra ungeil, dass du hier neben mir raus, wäre mega nice, wenn du weggehen könntest kurz, weißt du.
Was kriegst du dann als Antwort?
In der Regel machen sie es immer, weil ich sehe, also jetzt habe ich es vielleicht nicht so respektvoll gesagt, aber in der Regel sage ich immer so, hey, es stört mich mega so. Weißt du, weil ich einfach finde so, hey, Zigarettenrauch ins Gesicht, wenn du isst, das ist einfach so unsexy.
Ja.
Aber sonst bin ich sehr, also eben, Freiheit ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil ich sag's nochmal, die Wahl zu haben ist Freiheit, aber die Wahl zu treffen ist das, was dich schlussendlich befreit. Das heißt, wenn du die Wahl nicht triffst, dann bist du nicht frei. am Ende des Tages. Du hast zwar die freie Wahl, aber du bist nicht frei. Und das ist ja genau das Thema auch mit der, eben mit der Frage so, hey, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt in einer offenen Beziehung? Bin ich jetzt, also ich finde zum Beispiel dieses ganze Thema offene Beziehung und so, ich sage, ich bin sehr offen als Mensch, aber ich finde, jedes Label trifft einfach nicht das, was ich selbst spüre. So, ich spüre halt einfach einen Moment, in dem ich mich immer entscheiden kann. So, und wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann ist immer so ein bisschen die Frage so, hey, was fehlt? Und da ist in der Regel auch immer die Antwort, warum du noch nicht frei bist. Also irgendwas fehlt noch. Und gleichzeitig, du hast ja die Frage auch gestellt in Bezug auf Bindung, Freiheit und Bindung. Und es ist auch so ein bisschen das Verständnis darüber und das Mitgefühl mit dir selbst. Und das muss ich auch lange kreieren. So, dass du hast nicht mal die freie Wahl gehabt, ob du hier sein willst oder nicht. Also du wurdest geboren, so ohne Erlaubnis von einer höheren Instanz. Von dir.
Und ich wüsste jetzt, was Maxi Mankiewicz sagen würde.
Ja, wahrscheinlich irgendein Seelenstuff oder so.
Ja.
Und das Ding ist, du hast keine freie Wahl gehabt, mit welchen Genen du geboren wurdest. Das heißt, eben, ich weiß nicht, was der Maxi sagen würde, aber er hat zum Beispiel sich nicht ausgewählt, oder gesund zu sein, weil es gibt ja auch Leute, die kommen mit Behinderungen auf die Welt. Und ich weiß jetzt nicht, ob er sagen würde, ja, die haben sich das ausgewählt, weil ich finde das ein ziemlich krasses Statement, sowas zu behaupten. Aber wenn du halt verstehst, und deswegen glaube ich auch nicht an so diesen ganzen Selfmade-Scheiß, so diese ganze Esoterik-Kacke von Leuten, die dir sagen so, ja, du kannst alles manifestieren, ja, schön und gut. Du hast Glück gehabt, dass du gesund mit zwei Beinen und zwei, weißt du, mit funktionierendem Körper aufgewachsen bist. Auch ein Tabuthema, IQ, über das man sehr ungern spricht, aber das ist
halt
IQ, Intelligenzquotient.
Inwiefern
bist du in der Lage, Probleme zu lösen?
Okay.
Also du kannst die wissenschaftlichen Studien anschauen von Jordan Peterson. Menschen, die einen sehr tiefen IQ haben, die haben ein verdammt schweres Leben. Also für die ist es ultra also nicht einfach. Die haben viel mehr Mühe, gewisse Sachen zu machen, die für dich selbstverständlich einfach sind. Und deswegen sage ich so, du hast am Ende nicht wirklich viel. Du hast, wenn du es mal runterbrichst, hast du nicht mal einen freien Willen. So. Oder zumindest sagen wir es mal so, du hast einen, bis du ihn nicht mehr hast. Bis du verstanden hast, dass du ihn nicht mehr hast. Irgendwann.
Da musst du noch mal tiefer jetzt reingehen. Ja. Freier Wille, das ist ja auch immer hoch diskutiert. Hat man einen freien Willen? Oder ist die Entscheidung schon im Gehirn, bevor du sie bewusst wahrnimmst, da gibt es ja dieses eine Experiment, schon vorher getroffen worden.
Ist schon vorher getroffen. Und jeder Gedanke kannst du vorhin auch nicht auswählen, ob er jetzt kommen soll oder nicht. Der kommt ja einfach. Und jeder, der schon mal in einem Vipassana war und 10 Tage lang in der Stille war, kann es merken, dass da einfach alles kommt und geht. Ja. Jeder Traum auch. Du wählst ja auch nicht deine Träume aus, die du träumen möchtest. Du kannst auch nicht ganz selektiv auf deine Erinnerungen zugreifen. Die kommen auch einfach so.
Aber würdest du sagen, dass die Kybernetik dahinter, also wenn man jetzt kybernetisch mit den Gedanken arbeiten würde, dass das auch bereits getroffen worden ist, die Entscheidung, also seine Gedanken zu beobachten und die Beobachtung der Beobachtung, weißt du, ist das auch schon, würdest du auch sagen, das ist auch schon getroffen oder ist das dann immerhin der freie Wille?
Also das beste Zitat, finde ich, kommt von, siehst du, das ist jetzt spannend, ich habe jetzt nicht den freien Willen, mir gerade, der kommt jetzt nicht hoch, der dieses Zitat gesagt hat, jetzt zumindest gerade nicht. Aber da hat auf jeden Fall einer mal gesagt, du kannst zwar tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst.
Nee, ich kenne das.
Also du wolltest jetzt zum Beispiel heute mit dir diesen Podcast machen. Das wolltest du. Du hättest jetzt nicht sagen können, ich will das aber nicht wollen. Ich will aber jetzt diesen Podcast nicht machen mit Misha. Du kannst es nicht, also deswegen ist es auch so spannend, oder? Das ist so, wenn du auch mal guckst, und das ist eben dort, wo jetzt die Hirnforschung halt ist. Natürlich, wir haben Psychologie, ist alles schön und gut, aber die Hirnforschung, Neuroscience ist halt mittlerweile so weit, dass sie dir auch ganz klar zeigt, so hey, da ist einfach nonstop Action und was da als nächstes kommt, das ist komplett offen und gleichzeitig eben aber sich jetzt darüber jetzt nicht komplett, also eben für gewisse Leute kann das sehr existenziell enden sogar, die können da komplett Angst kriegen davor. Kontrollverlust entsteht dann natürlich auch, weil man zum ersten Mal checkt, oh, ich habe eigentlich gar keine Kontrolle und es gibt vielleicht diesen Seelenplan, doch nicht, so wie ich ihn mir erhofft habe. Und trotzdem gibt es ihn aber. Das ist ja das witzige Paradoxum. Hm. Weil du kannst ja immer noch in dem Moment, wo du sagst, so, hey, jetzt funktioniert es gerade, ist ja alles geil. So, jetzt kann ich gerade sagen, ich möchte manifestieren, also mache ich es so, weißt du. Hm. Ich möchte jetzt an das glauben. Und wenn du daran glauben kannst, dann glaub daran. So.
Ich finde es super spannend, weil also die ganzen, zum Beispiel die, meine Podcast-Gäste, die ich hatte, ja, ich hatte jetzt ja auch schon, ich sage jetzt mal, große Namen in meinem Podcast, ne? Und das Spannende ist, wenn ich überlege oder reflektiere, wie bin ich denn zu denen gekommen? Also wie habe ich den Kontakt hergestellt? Wie bin ich persönlich in Touch mit denen gekommen? Das ist so krass, wie das dann alles zusammenhängt und wie die Verbindungen da waren. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe mir das bewusst manifestiert oder sowas, sondern ich habe einfach gewusst, okay, das wird sich schon zum richtigen Zeitpunkt ergeben, so wie jetzt mit uns, dass wir zufällig auf derselben Insel sind, dass wir zufällig zum selben Yoga-Lehrer gehen, immer wieder uns sehen, ne?
Zufälle gibt es ja wirklich nicht. Also es ist ja alles miteinander korrelierend, das schon irgendwo. Also du bist ja auch nicht zufällig hier. Das hat ja einen Grund, warum du hier geboren wurdest. So. Also es gibt ja einen Grund. So, also jetzt nicht einen Grund, vielleicht einen höheren Grund, wenn man will, aber deine Eltern haben dich gezeugt. So. Hm. Und das ist halt Aktion und Reaktion, oder? Das ist halt Cause and Reaction oder Cause and Causation, wenn man so will.
Ja, da könnten wir jetzt auch tief einsteigen.
Ja, also
ich bin ja, von was Kausalität angeht, eher ein Gegner tatsächlich. Aber
Das Chaos, es kann natürlich auch alles Chaos sein, das ist auch geil. Also eben auch hier wieder, warum nicht beides? Also weißt du, das ist ja das Spannende, wenn du halt beides gegeneinander halten kannst und merken kannst, ich bin komplett frei, aber irgendwo auch komplett unfrei.
Ja.
So, in der Unfreiheit bin ich frei.
Ja. So. Das ist dieses, ich habe immer dieses Bild im Kopf, das ist so geil. Du bist eigentlich, sind wir alle in einem Gefängnis, aber wir können sozusagen selbst gestalten, wie groß das Gefängnis ist, wie es aussieht, auf welcher Etage ich mich bewege, aber wir sind alle irgendwo im Gefängnis, weil wir sind an gewisse Reglements gebunden, Naturgesetze, Schwerkraft, aber auch Länderregeln und so weiter. Das können wir halt nicht ändern. Und das habe ich damals von Dieter Lange gelernt. Das fand ich super, super geil. Der hat gesagt,
das ist ein geiler Typ.
Hammer, ich habe die ganze Täterausbildung bei dem gemacht. Und der hat gesagt, das Leben ist ein Spiel. Klar, kommt nicht von ihm, das haben viele andere auch schon gesagt. Aber dieses Bild von es werden ganz viele Spiele gespielt und jedes Spielfeld hat Regeln, hat Mitspieler. Genau. Und du kannst nicht sagen, ich will das alles nicht spielen, aber du kannst aussuchen und die Wahl treffen, wie du es vorhin so schön gesagt hast, auf welchem Spielfeld will ich spielen. Dann natürlich aber auch die Regeln und die Mitspieler und den Ort auch akzeptieren und annehmen. Und das siehst du bei Kindern, wenn Kinder sich für ein Spiel entscheiden und sagen, hey, wir spielen jetzt Fangen oder Verstecken, weißt du, vielleicht war es bei dir früher auch noch, wir haben ja noch gespielt als Kinder, weißt du? Mhm. Dann hat mir das richtig ernst genommen. Ne? Also wenn da jemand gemogelt hat, fanden wir nicht geil.
Ja.
Und ich glaube, das wieder so zurückzubringen, zu spielen, aber ernsthaft zu spielen. So, also halt, ne, die Regeln halt zu befolgen.
Wenn du das Leben als Spiel sehen kannst, ist mega geil, oder? Und das ist wirklich, wie du sagst, das Paddeln ist ein Spiel, aber auch hier dieser Podcast ist ein Spiel, Business ist ein Spiel, oder? Wenn du, oder die ganzen Leute, die sagen so, kann ich das auch, will ich auch Social Media Influencer werden? Hey, wenn du nicht Bock hast, diese ganze Scheiße da zu machen auf Instagram, wenn du nicht Bock hast, da Stories zu machen und Texte zu schreiben, das ist das Spiel, oder? Statt jetzt zu PlayStation zu zocken, kannst du Instagram zocken. Und wenn du mehr Follower kriegst, dann spielst du das Spiel besser als andere, weil die verlieren Follower. So, also ich zum Beispiel verliere schon seit Jahren Follower auf Instagram, weil ich mich für das Spiel nicht mehr begeistern kann.
Ich auch nicht. So,
ich deswegen auch nicht. Scheiße ich auf das Spiel. Und, und was du sagst und was Dieter Lange sagt, da gehe ich voll mit. Oder du kannst dir auswählen, welches Spiel du spielen willst, wenn du dir bewusst bist, dass es überhaupt ein Spiel gibt, in dem du gerade noch nicht weißt. Also für mich ist so die Erkenntnis meines Lebens ist so, es gibt immer ein Spiel, das du gerade spielst, von dem du noch nicht weißt, dass du es spielst. Das ist fucking crazy. Es gibt immer gewisse Spiele, in denen du noch gar nicht verstehst, dass du vielleicht sogar noch ein Spielball bist. Auch in Beziehungen, aber natürlich auch in sag ich jetzt mal, in einem Government oder so.
Ja.
In einem Unternehmen. Da bist du sehr schnell auch ein Spielball und hast für dich noch gar nicht wirklich definiert, ob du überhaupt in diesem Spielfeld sein möchtest.
Das ist geil, ja. Und auch dann, wenn man sich dafür dann, also wenn diese bewusste Wahl kommt, dieses Treffen, ja, ich will da sein, dann gilt es natürlich auch, die Regeln zu lernen und zu gucken, okay, wie läuft das Game hier ab, ne?
Und das bringt uns auch wieder zu den Dudes zurück, die jetzt Durchschnitt sind und diese, weißt du, auch für dieses Spiel gibt es Regeln, die du lernen kannst, oder? So, es ist so, so, ja, Frauen stehen nur auf Geld. So, das ist das verdammte Spielregelwerk. Ich habe es auch nicht erfunden, aber es ist halt einfach so, dass Frauen Sicherheit wollen und Sicherheit steht halt mit einem hohen Kontostand in Verbindung.
Ja.
Und wenn du halt deinen Körper, deinen Kontostand und deine Social Skills aufbesserst, oder wie bei einem RPG-Game, dann hast du mehr Erfolg bei Frauen. Jetzt kannst du sagen, oh nee, die sollten auch so mich mögen. So, dann wirst du halt keine Frauen finden oder vielleicht nicht eine Frau, also, oder du wirst eine Frau, sie wird dich finden. Das ist ja dann so, dann wählt sie sich dich aus.
Mm.
Also das ist ja die spannende Frage. Wirst du ausgewählt von einer Frau oder wählst du dir die Frau aus? Und wenn du das Spiel geil spielst, dann kannst du dir die Frau auswählen.
Das ist ja so dieses spannende Game zwischen, die Frauen haben schon mit Anfang 20, sehen gut aus, haben Zugang zu vielen Ressourcen, werden eingeladen, Disco, Freigetränke, bam, 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 ne, kommen Villa, Yacht.
Mhm.
Der Mann gar nicht, Anfang 20 ist im Prinzip, sind wir alle Loser so gefühlt, müssen uns das hart erarbeiten. Ein
unbeschriebenes Blatt.
Nennen wir es mal, formulieren wir es nett. Wir sind unbeschriebene Blätter und dürfen dieses Blatt noch vollkritzeln. Und dann dreht sich irgendwann dieses Game. Das ist ganz spannend, dass Frauen dann auf einmal merken, oh, ich werde älter, oh, ich habe gar nichts gelernt, ich habe mich gar nicht groß mit der Welt beschäftigt, mit den Spielregeln beschäftigt. Der Mann ist dann Mitte 30, Anfang 40, ist schon voll in the game, hat super viel Erfahrung gemacht. Und dann ändert sich das, dass der Mann immer mehr Auswahl hat, immer die Welt steht ihm mehr zu Füßen offen. Und bei der Frau wird es immer kleiner, ne?
Mhm.
Weil ja die Welt schaut ja immer auf die jungen Frauen, ne? So auf die Schönen und das. Mhm. Und das ist ganz spannend, dieses Game, das zu sehen, was da eigentlich passiert, diese Dynamiken. Ja.
Ja, also das ist eben, das ist eins dieser kontroversen Games. Oder? Das ist so eins der Games, da will niemand offen darüber sprechen, weil es einfach auch, ich habe darüber einen kompletten Workshop gemacht in meinem Intimacy-Programm, wo ich versucht habe, den Männern und den Frauen ethische Ratschläge zur Hypergamen, zu dieser Hypergamie zu geben, oder? Weil es ist ja für Frauen sehr unangenehm, so zu realisieren, so, hey, wenn ich nicht Mitte 20 mir einen Mann hole, dann wird es nur noch schwerer. In der Regel. So. Und es ist auch für einen Mann nicht geil, sich das einzugestehen, dass er eben mit 20 ein komplettes unbeschriebenes Blatt ist. Ne? Aber jetzt zu gucken, so, was macht jetzt ein Mann mit der Situation, was macht eine Frau mit der Situation? Und zwar so, dass es eben das Spiel, wie du schön gesagt hast vorher, ethisch gespielt wird. Also, dass man nicht versucht, die Regeln zu brechen, dass die Dudes nicht versuchen, da Frauen Hoffnungen zu machen, nur um sie ins Bett zu kriegen, und Frauen, Männer nicht versuchen, opportunistisch als Aktie auf dem Markt zu behandeln und ihn dann zu droppen, wenn er doch nicht so krass ist, wie sie ihn erhofft hat. Weil das ist ja das, was Frauen Hypergamie technisch halt drauf haben, oder? Sie können dann halt, wenn der Kurs sinkt, den Sprung auf einen anderen Mann machen noch. Und über das spricht man auch nicht gerne. Und wenn ein Mann eine Frau verlässt, oder als ich damals vor drei Jahren mit meiner Ex auseinander bin, hey, ich habe so viel Shit gekriegt von Frauen. So ich gesagt habe, weißt du, nur weil du noch Sex haben willst mit Jüngeren, musst du deine Liebe des Lebens loslassen. Das ist auf unethisch und schlecht. Und ich habe den Shit richtig hart gekriegt. Weißt du, ich hab da wirklich so gedacht, fuck, krass. Aber wie oft habe ich schon gehört, dass Frauen in einer Gruppe waren und darüber geredet haben, dass sie jetzt dass er es irgendwie doch nicht gebracht hat oder er noch was lernen muss fürs Leben. Ich muss ihn jetzt gehen lassen, weil er noch, der Dude halt völlig am Ende, weißt du? Ja, weißt du, du hast was Besseres verdient. Das ist dann wieder voll okay. Deswegen sage ich, da gibt es so viele, es gibt so viel Heuchlerei in diesem Bereich, wo ich sage,
voll.
Also,
das ist so, ich glaube, dass halt sowohl Männer und Frauen einfach ihre Hausaufgaben machen dürfen im Leben.
Ja, genau.
Weißt du? Und das durfte ich auch erkennen, körperlich fit sein, stark sein, flexibel sein, ja, mobil sein, aber auch geistig, emotional stabil sein, das ausbauen. Das ist ja auch Teil deiner Academy, die Säulen, ne? Also einfach das in den Griff kriegen. Und dann kann man auf der Ebene einem anderen Menschen, also einer Frau oder einem Mann, begegnen, und ich glaube, dann hat die Partnerschaft eine ganz andere Qualität und Tiefe, wie wenn man sich ungestüm, ungebildet irgendwie da so reinschmeißt und dann entstehen diese ganzen toxischen Verbindungen, die dann auch teilweise in Ehen und enden und dann kommen diese Midlife-Crisis, das, was du gerade gesagt hast. Oder sie bekommen Kinder und dann ist es meistens so, dass dann die Frau merkt, wenn das Kind so 4, 5, 6 ist, ist so meine Erfahrung, trennt sich die Frau vom Mann. Ganz oft, auch in meinem Freundeskreis, ganz viele, wo alle gesagt haben, oh, das ist die Traumehe, die Traumpartnerschaft, seit 10, 12 Jahren zusammen. Und wenn das Kind so 4, 5, 6 ist, realisiert die Frau auf einmal, fuck, ich habe gar keine Aufgabe mehr, ich weiß gar nicht, was zu tun ist. Mit dem Mann bin ich jetzt schon ewig zusammen und dann wollen sie meistens dieses Leben leben, was Männer oft Anfang 20, Mitte 20 leben, dieses Reißen und das und Selbstleben und diese Selbstverwirklichung. Ne? Jetzt haben sie ihren Beitrag geleistet, sozusagen ihren biologischen Beitrag. Und dann verlassen viele Frauen ihren Mann. Und das liegt oft daran, weil halt die Entwicklung in der Partnerschaft nicht in diese tiefere Ebene eindringen konnte, weil dann oft der Fokus auf die Kinder richtet, der Mann richtet den Fokus auf die Arbeit und dann verliert sich das Ganze. Ja. Und da fehlt einfach dieses Tiefe, dieses, und da kommt ein bisschen dieses Spirituelle, diese Entwicklung rein, die oft in den meisten Partnerschaften einfach fehlt. Und dann, genau, und dann bricht es auseinander.
Ja. Deswegen machen wir ja die Arbeit, weil das ist ja mein Mission Statement, ist ja Bildung, die befreit.
Ja, voll. Ich liebe das Thema. Liebe das Thema auch und halt auch selbst die ganzen Erfahrungen machen, um das vorzuleben. Ja. Wie gehst du denn mit dem Thema, weil du es gerade auch angesprochen, als das passiert ist mit Serenia, dass du das so einen Podcast gemacht hast, das geteilt hast, hast du viel Shitstorm, Hate bekommen, auch von Frauen, von Männern ist vielleicht weniger, aber vielleicht auch von ein paar Männern. Wie gehst du denn grundsätzlich mit der Kritik um von, ich nenne es jetzt mal die Gesellschaft oder deiner Zielgruppe oder Community, zu deinem Lifestyle, zu deinen Gedanken, zu deinen Gefühlen? Also lässt dich das kalt oder macht es was mit dir? Wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist ja ein spezieller Lifestyle, den du da aufführst.
Ja, aber das waren aber schon immer verschiedene Sachen. Das war ja nicht nur das, das war ja schon damals im Bodybuilding so. Oder zuerst haben sie mir nicht geglaubt, dass ich natural bin. Dann haben sie mich gehatet.
Das habe ich dir auch nicht geglaubt am Anfang.
Dass ich vegan bin, hat auch niemand geil gefunden am Anfang. Ja. Das Ding ist, weißt du, man geht da durch so Phasen. Ich will nicht sagen, dass ich eine Schale aufgebaut habe, aber es gab schon so eine Zeit, wo ich auch eine Rüstung tragen musste, echt. Also zuerst hat es mich komplett gefickt, so komplett boah, Schmerz und Ablehnung und Schuld, Scham, weißt du, alles so, alles mal so zu fühlen, die ersten Ausrutscher gemacht, die ersten Sachen falsch gesagt, in einem Video auch schon nur so zu sagen, so hey, ich bewerbe jetzt dieses Produkt und dann geht die Firma pleite und solche Sachen, weißt du, alles so kleine Dinger, wo ich so merke, so an der Öffentlichkeit zu stehen und für Sachen einzustehen, ist ja echt nicht einfach. Und dann irgendwann eben lernt man dann so dieses Detachment, so also lasst mich einfach kalt, so ich scheiß einfach drauf, fickt euch alle. Und dann merkst du aber irgendwann so, das ist auch nicht die Lösung, weil du willst ja schon auch irgendwo so mit den Menschen in Kontakt sein. Und ich würde sagen, dass ich mittlerweile einfach dadurch, dass ich eben so, wie du gesagt hast, ein sehr spezielles Leben lebe, es auch nicht mehr so viele Menschen gibt, die es so krass interessiert. Also früher, als ich Bodybuilding gemacht habe, da hatte ich viel mehr so weirde Follower. Mittlerweile habe ich eigentlich nur noch Leute, die es geil finden, was ich mache. Und ein paar Leute, die manchmal eben auch, weil sie mich schon so gut kennen, dann auch wirklich sehr gezielt mich auch nicht mal kritisieren, aber hinterfragen. Und das mag ich total. Ich liebe es, wenn Menschen mich hinterfragen. Ich liebe es, wenn ich auch in einem Podcast bin und Leute sagen so, hey Misha, diese Aussage, klär die nochmal. Oder jetzt zum Beispiel hatte ich ein Interview mit einem Professor Rieck, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht so Spieltheorie-Videos. Der hat sich mein Buch vor unserem Gespräch durchgelesen. Also er war auf meinem Podcast und hat dann am Schluss gesagt, so Misha, ich habe noch so ein paar kritische Fragen zu deinem Buch. Und ich so, geil, Mann, das ist mega geil. Das finde ich eben mega nice. Also und deswegen, ich würde sagen, es lässt mich nicht kalt, aber in der Regel schon. Also wenn es jetzt irgendwelche Leute sind, die mich nicht kennen, die irgendwie so ein Trash schreiben oder eben Leute, die über Beziehungen von anderen Menschen herziehen, das ist sowieso schon ein Red Flag für mich so. Ja. So, natürlich, die hat wahrscheinlich, oder diese Girls, die wurden wahrscheinlich selbst alle irgendwann gedumpt oder irgendwas passiert, oder? Und das ist ja auch die ganzen Männer, die jetzt da irgendwie Frauen kritisieren. Eben, es ist am Schluss, it's life. So, alles passiert und alles hat immer, wenn du sagen willst, wenn du jetzt wieder auf den Seelenplan zurück willst, ist alles hat einen Grund.
Das ist immer die geilste Antwort. So.
Ja, alles hat einen Grund. Ja. Nee, also ich lebe ja auch, oder? Es gibt ja verschiedene Bewusstseinsstufen, oder? Opferrolle ist Nummer eins, so. Das Leben passiert mir. So. Da waren wir alle mal und viele sind immer noch da. Aber dann irgendwann realisieren wir eben so, hey, das Leben passiert mir. So, ich kann mir immer wieder selbst das zurechtframen. Und es gibt mir viel. Und es gibt mir auch ein Gefühl von Kontrolle. Und dann irgendwann zu realisieren, okay, das Leben passiert nicht nur für mich, sondern es passiert auch durch mich. So, ich bin da irgendwo auch in der Regel gar nicht mehr involviert an allem. Eben. So, ich gebe immer mehr Kontrolle ab. Ich habe da irgendwo eine Möglichkeit, diese Energie einfach so zu channeln und irgendwie passiert alles genauso, wie ich es auch möchte. Wenn ich wirklich verstehe, das ist die tiefste Absicht in mir. Also je mehr ich mir bewusst bin, was ich im tiefsten will, desto mehr passiert es eben auch nur noch durch mich. Und irgendwann, wenn du zu lange meditierst und zu viele spirituelle Bücher liest, dann passiert das Leben irgendwann nur noch. Und du hast gar nichts mehr mit der Sache zu tun. Also da ist nur noch Leben, das sich einfach in jedem Moment ausdrückt. Und da passiert nichts mehr. Also da machst du nichts mehr aktiv. Und das ist eben für einige sehr scary, sich das vorzustellen. Und ich bin da auch nicht immer drin. Aber jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch habe ich das Gefühl, immer in Gesprächen, ich Menschen in die Augen gucke und einfach spreche, da ist niemand, der da was steuert oder was irgendwie versucht. Da ist einfach so, alles passiert. Ich versuche auch nicht, meine Hände jetzt weniger zu bewegen. So. Da ist kein Effort. Das ist alles passiert. Also ich mache nichts und trotzdem wird alles erledigt. Und das ist eigentlich am geilsten, finde ich. So. Das ist mein Favorite-Zustand. Man kann es auch als Flow-Zustand bezeichnen.
Ja. Oh, da könnte ich jetzt das Fass von Psychedelics aufmachen, weil das hat mir zum Beispiel sehr, sehr geholfen, da noch mehr reinzukommen und noch mehr, wie du es so schön gesagt hast, das Leben durch mich durchfließen zu lassen und ja, Dinge spielerisch einfach auch zu nehmen. Also trotzdem jetzt im Podcast zum Beispiel ernst zu machen, ne? Weil wir wollen einen schönen Podcast kreieren, aber trotzdem spielerisch mit Leichtigkeit, ne? So diesen Mix. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über, noch am Ende, ich weiß, ich habe die Uhr im Blick, das ist auch so der letzte.
Ja, ich sehe, weil die wahrscheinlich bald überhitzen wird.
Die überhitzt gleich.
Ja, wir schauen mal.
Also ich würde noch ein ich habe eigentlich noch voll viel, aber ist egal, ich habe noch ein Ding, wo ich noch voll gern ansprechen würde, wenn das okay ist, und dann können wir Richtung Ende gehen. Und zwar so ein bisschen dieser Hedonismus, den würde ich gerne noch ansprechen, weil der ist sehr weit verbreitet in der Szene. Ja, du hast mir vor dem Podcast gesagt, welche Szene. Also so gerade zum Beispiel hier auf Koh Phangan, nehmen wir mal Koh Phangan, sind sehr viele Menschen, die auch Social Media haben, die auch die Botschaft nach außen tragen und sehr halt viel dieses Hey, it's just love and only positivity und folge immer nur deinem higher excitement und also dieser krasse Hedonismus, folge deiner Lust, folge deinem higher excitement. Und das wird auch viel von der Gesellschaft, von Leuten aus Deutschland und so weiter so kritisiert. So dieses, aber was ist mit dem ganzen Rest? Hast du keine Verantwortung für die andere? Und da würde ich gerne eine persönliche, wo ich halt voll dagegen bin, mich interessieren deine Gedanken so extremst dazu. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der auch mehr Follower hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, weil er halt in diesem hedonistischen Ding ist. Und er meinte dann zu mir, ich habe ihn dann gefragt, ey, aber was ist, wenn du jetzt mit deiner Freundin irgendwo hier, was ist ich, gehst aus, Party und dann kommen irgendwie 3, 4, 5 Typen und machen deine Freundin blöd an? Was würdest du machen so, wenn nur hedonistisch und alles soll so sein und alles hat seinen Zweck? Weißt du, so dieses, weißt du, ja, dann würde er sie einfach nett bitten, dass sie aufhören. Ich sage, ja, wenn sie aber nicht aufhören, was ist, wenn sie anfangen, vor deinen Augen sie sich zu vergewaltigen oder zu schlagen oder so? Ja, dann ist das Teil des Lebens, dann ist das Teil ihrer Lernerfahrung. Mhm. Ich sage, sorry, aber ich würde sie verteidigen. Also wo fängt, das würde mich bei dir interessieren, dieser, ich habe da einen sehr stoistischen Ansatz, bist der Mann und das, ne? Und trotzdem kann man hedonistisch so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber nur hedonistisch, nur alles ist Teil der Erfahrung und alles ist Teil und wenn mich jemand schlägt, dann lasse ich ihn schlagen und dann darf er sich an mir ausleben und an mich projizieren und ich wehre mich nicht. Ah, das ist so, was sind deine Gedanken? Wie gehst du damit um?
Ich habe da nicht so viele Gedanken dazu, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie immer wieder so auf die eine Ursache bei Menschen allgemein zurückführt, und zwar, dass wir alle immer so einfache Lösungen wollen und einfache Antworten. Hm. Auch du jetzt gerade irgendwo, oder so dieses, was ist es jetzt eigentlich? Das ist so, das Leben ist einfach fucking komplex und vielseitig und jeder Mensch hat halt eine andere Lebenserfahrung, hat andere Sachen, die passiert sind, die ihn jetzt zu dieser aktuellen Meinung bringen oder zu dieser, weißt du, und ich meine, ich selbst lebe für viele Menschen von außen zumindest auch ein sehr hedonistisches Leben. Und wenn mich jemanden fragt, so, ja, übertreibst du es manchmal nicht, frage ich so, ja, ich habe ja immer noch die Wahl, es nicht zu tun. Also ich fühle mich immer frei, Also ich gehe nie an eine Party, weil ich es muss oder weil ich das Gefühl habe, ich halte es nicht mehr aus ohne Party. Ich nehme nie Drogen, weil ich das Gefühl habe, boah, ich brauche die Drogen jetzt. Das heißt, es ist immer einfach ein geiler Flow. Also deswegen schon so ein Flow-State auch. Aber gleichzeitig eben auch ist dieser Flow-State in einem, wie du jetzt sagen würdest, einem maskulinen Frame gegroundet. Also das heißt,
ja.
Follow Your Highest Excitement klingt für mich so grenzenlos, infantil wie ein kleines Kind.
Genau,
und
ja.
Ein Erwachsener sagt so, the path of least resistance, oder? So wie so, wenn du mal Wasser zuguckst, einem Staudamm, und das Wasser fließt halt genau dorthin, wo es hinfließen soll, weil jemand sich vorher Gedanken gemacht hat, wie soll das Wasser fließen, dass es eben geil, nachhaltig und langfristig gut ist. Und wenn du halt vorher die Arbeit machst, ich sag's mal so, in der Pubertät kommst du irgendwann so in das Erwachsenenalter und dann kannst du dich natürlich noch ein bisschen, ich habe mich auch ein paar Jahre gewehrt, aber irgendwann kommst du in einen Punkt, wo du realisierst, so doch, vielleicht ein bisschen erwachsen sein oder inneres Kind, hier auf Kopangan redet jeder davon, aber es gibt halt auch einen inneren Erwachsenen. Ja. Und wenn du den halt auch kultivieren möchtest, dann baust du halt für dich eine Struktur oder ein Frame. Und da kannst du dann wieder Follow Your Highest Excitement machen. Ja. Aber du weißt halt genau, bis hier gehe ich und hier gehe ich halt nicht, weil ich halt einfach für mich diese Grenze definiert habe, im besten Fall auch als Erfahrung. Also ich hatte mit 24 meine Grenzerfahrung in Ibiza, wo ich 3 Tage lang auf Kokain und MDMA fast abgekratzt wäre, so mit Patrick. Weißt du, das haben wir sogar auf YouTube dokumentiert, nur so, um mal zu zeigen, wie viel Hate wir auch für solche Sachen gekriegt haben. Also wir haben jetzt nicht gezeigt, wie wir Drogen nehmen, aber wir waren halt 3 Tage lang am Feiern und unsere Augen waren so. Und da waren die Leute komplett am Arsch, so, weil damals war das halt noch komplett, das war vor 10 Jahren, so, das kannst du noch nicht bringen. Und wir haben halt einfach das gefeiert. Wir so, wow. Und dann wieder in der Schweiz, man, Herzflackern. Patrick musste ins Spital, weil er gedacht hat, er stirbt und so. Weißt du, solche Sachen sind passiert. Und jetzt weiß ich halt so, hey, wenn ich an Burning Man gehe, dann weiß ich genau, welche Substanz ich konsumieren kann und welche ich nicht konsumieren sollte. Mhm. Oder welche ich vielleicht einmal konsumiere. Ich bin nach 7 Tagen wieder im Gym. Ich trinke genügend Wasser, ich habe ein paar Regeln, was Schlaf betrifft, weil ich zum Beispiel für mich rausgefunden habe, auch persönliche Erfahrung, dass das geilste DJ-Set dieser Welt ein Scheiß wert ist, wenn du übermüdet bist. Also egal, wer jetzt zum Sunrise auflegt, wenn du jetzt, obwohl du total müde bist, dir nochmal MDMA reinfährst, nur um das jetzt auch noch zu sehen und danach einfach 2 Tage nichts mehr gebacken kriegst, hast du es einfach verkackt. So.
Ja.
Und für mich ist es deswegen so, die Leute, die in Deutschland auf diese Leute zeigen und sagen so, ihr seid alle noch nicht erwachsen geworden, die sollten wahrscheinlich mal nach Kopangan kommen.
Ja.
Und die Leute, die hier auf Kopangan nur noch erfolgreiche High Excitement machen, die sollten wahrscheinlich mal wieder nach Deutsch ein bisschen arbeiten gehen.
100%.
Genau. Eigentlich mal Rollentausch.
Rollentausch, ne? Ja, weil das ist, also ich habe nichts gegen, dass ich sage, Hedonismus, das ist scheiße, sondern so genau so, wie du es gesagt hast, dieser Mix zwischen diesem, wie gesagt, stoistischen Ansatz, dieser, ich habe meine Grenze, ich habe meinen Rahmen, ich kenne das Game, ja, ich überwinde meine eigenen Schatten, meine eigenen Herausforderungen, wachse und gleichzeitig in diesem Rahmen folge ich auch meinem High Excitement und gönn mir auch und was du alles eben gesagt hast, also 100%, man soll sich ja nicht peinigen und sich auspeitschen und nur, dann kann ich auch Mönch werden, weißt du so. Deswegen, geil, also das unterschreibe ich 100%. Okay, das ist ein guter Zeittreffer. Ich weiß ja, dass wir bis 18 Uhr Zeit haben. Ich hätte hier noch viele, viele weitere Fragen, aber wir haben ein bisschen ausgeschwiffen in andere Rahmen geile gemacht. Themen. Wir haben
Follow Your Highest Excitement, jetzt heißen, ja komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Aber wir haben gesagt, hey, schau mal, das ist gesund. Genau. Und vielleicht gibt es irgendwann Teil 2, mal schauen.
100%. Ich würde mich sehr freuen. Misha, ich bedanke mich bei dir. Ich gebe immer meinem Gast das letzte Wort. Also falls du noch irgendwie Gedanken teilen willst oder irgendwas, was du rausgenommen hast jetzt aus der gesamten Folge, wo du sagst, hey, das ist nochmal wichtig, nochmal kurz mitzugeben, dann here we go, deine Bühne. Ich sag schon mal vielen lieben Dank.
Ja, Leute, bleibt einfach bei euch. Checkt einfach mit euch ein. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht, wer ihr seid, dann melde dich mal bei mir. Weil ich habe mich auf dem Weg auch schon ein paar Mal verloren und ist völlig okay. Und da finde ich es super wichtig, dass man einfach auch gute Freunde hat, ein Umfeld hat, Menschen hat, die die aufrichtig an dir interessiert sind. Ich glaube, das ist sau wichtig, dass du aufrichtiges Interesse von einer Person kriegst, wenn du dir nicht mehr sicher bist. Das ist für mich so ganz klar. Und ja, Gesundheit ist ein wichtiger Wert von mir. Präsenz habe ich mittlerweile auch immer mehr jetzt durch das Yoga die letzten 2 Jahre auch gemerkt. Also die Lebendigkeit, die du durch Präsenz kreieren kannst, die kann dir keine Droge, kein geiler Sex, also beziehungsweise doch Sex auch durch Präsenz, aber ich meine kein One-Night-Stand oder kein kurzes High wird dir jemals diese tiefe Lebendigkeit schenken, die du kriegst, wenn du einfach präsent bist. Deswegen, ja, und schlussendlich Freiheit. Wir haben jetzt viel über Freiheit gesprochen, aber denk dran, du kannst nur wirklich Freiheit erreichen, wenn du auch die Selbstverantwortung dafür übernimmst, für diese Freiheit. Das heißt, die Verantwortung ist sozusagen der Preis für deine Freiheit. Und je mehr du bereit bist zu bezahlen, desto mehr kannst du dir auch erlauben. Aber da kann jeder für sich selbst überlegen. Und eben die Leute, die in Deutschland leben, die haben gesagt, hey, ich will gar nicht so viel Freiheit, weil es viel zu viel Verantwortung. Völlig geil. Respektiere ich. So. Und die Leute, die merken so, shit, irgendwie passt es für mich nicht und ich möchte jetzt endlich aufhören, den ganzen Tag mit dem Finger auf meine Arbeitskollegen zu zeigen und auf meine Familie, die alle so langweilig sind und endlich mal mir selbst sagen, ich bin langweilig, weil ich immer noch nicht diesen Schritt gemacht habe. Endlich mal nach mehr zu streben. Und wie gesagt, du kannst dich bei mir melden, du kannst dich bei Jonas melden, du kannst nach Kopangan kommen. Es gibt viele Optionen. Also du hast die freie Wahl. Aber entscheiden musst du dich selbst.
Dankeschön.
Sehr gerne.